dann wollen wir zusammen noch ein Lied singen, und zwar 863 Stern, auf den ich schaue. 863. Entschuldigung, ich habe einen Zahlendreher reingebracht, das ist 836. Verkündigung möchte ich noch aus dem Epheserbrief das Gemeindegebet, das erste aus diesem Brief, vorlesen, und zwar aus dem ersten Kapitel, die Verse 15 bis zum Schluss. Deshalb höre auch ich, nachdem ich von eurem Glauben an den Herrn Jesus und von eurer Liebe zu allen Heiligen gehört habe, nicht auf, für euch zu danken, und ich gedenke eurer in meinen Gebeten, dass der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Herrlichkeit, euch gebe den Geist der Weisheit und Offenbarung in der Erkenntnis seiner selbst. Er erleuchte die Augen eures Herzens, damit ihr wisst, was die Hoffnung seiner Berufung, was der Reichtum der Herrlichkeit seines Erbes in den Heiligen und was die überragende Größe seiner Kraft an uns, den Glaubenden, ist, nach der Wirksamkeit der Macht seiner Stärke. Die hat er in Christus wirksam werden lassen, indem er ihn aus den Toten auferweckt und zu seiner Rechten in der Himmelswelt gesetzt hat, hoch über jede Gewalt und Macht und Kraft und Herrschaft und jeden Namen, der nicht nur in diesem Zeitalter, sondern auch in dem zukünftigen genannt werden wird. Und alles oder das All hat er seinen Füßen unterworfen und ihn als Haupt über das All der Gemeinde gegeben, die sein Leib ist, die Fülle dessen, der das All in allem erfüllt. Darf ich dich bitten, lieber Ruben?
Ihr Geliebten Gottes, Wir freuen uns, ich kann ja wir sagen, Max, du bist ja dabei. Wir freuen uns, dass wir hier sein dürfen, danken euch für diese Einladung. Und ich möchte, bevor wir mit unserem eigentlichen Thema starten, mich ganz kurz vorstellen. Ich denke, das gehört sich so, denn ich bin ja zum ersten Mal hier. Also, mein Name ist Ruben Hafer. Ich bin mittlerweile über Mitte 40, komme aus dem Siegerland. Und wenn ihr euch fragt, wo das ist, das sind die drei Orte Kreuztal, Siegen und Freudenberg in einer Linie. Also vom Kreuz zum Sieg und von Sieg zur Freude. Und aus der Gegend, da komme ich her. Wir sind jetzt über 20 Jahre verheiratet, meine Frau Christine und ich, und wir haben drei Kinder. Ich stehe noch mitten im Berufsleben. Ich beschäftige mich da mit automatischen Logistikanlagen. Deswegen war ich tatsächlich auch schon mal in München. BMW, die wollten was in Amerika machen, deswegen hatten die mal was gefragt. Oder Linde Gas, die haben ein schönes Hochregallager von uns bekommen in Unterschleißheim. Also von daher gesehen bin ich tatsächlich schon mal in dieser Gegend gewesen. Geistlich aufgewachsen bin ich in meinem gläubigen Elternhaus und in einem kleinen Hauskreis bei Buchs in Weidenau, falls jemandem das ein Begriff ist. Und von daher sind mir auch persönlich etliche der alten Brüder bekannt, zum Beispiel Atto Muhl oder Gerhard Kühl, Heinz Schumacher, auch Karl Leier, Wolfgang Jugel oder Karl Heinemann. Und deswegen geht mein besonderer Dank dafür, dass ich überhaupt hier stehen darf, an meine geliebten Eltern und an die vielen alten Brüder, die mich geprägt haben. Und ich durfte tatsächlich das Psalmwort selber erleben, fülle uns früh, damit meine ich an Jahren früh, mit deiner Gnade, so wollen wir rühmen und fröhlich sein unser Leben lang. Das will ich auch heute tun, nämlich seine Gnade rühmen. Ich freue mich, dass ich ihm gehören darf und danke euch, dass ihr mir Gelegenheit gebt, die frohe Botschaft unseres Herrn Jesus Christus weiterzugeben. Und insbesondere das uns angehende Evangelium, was eben besonders bei Paulus proklamiert wird, in den Fokus zu stellen. Und das wollen wir jetzt tun. Wir wollen heute einen Blick in das erste Gemeindegebet werfen. Nicht das Ganze, was du vorgelesen hast. Ich weiß zwar, es geht heute bis 1 Uhr oder auf welcher Zeit die Uhr steht. Aber trotzdem, das wäre zu viel. Wir konzentrieren uns auf die letzten Verse ab Vers 20. Bevor wir das tun, schlagen wir aber das Alte Testament auf und lesen einen einzigen Vers aus dem Hohen Lied. 8 Vers 7, da steht: Wenn ein Mann allen Reichtum seines Hauses um die Liebe geben wollte, man würde ihn nur verachten. Tja, was hat das jetzt zu tun mit dem von dir eben vorgelesenen Gebet des Paulus? Dieser gerade gelesene Vers sagt, dass man sich Liebe nicht erkaufen kann. Nicht mit allem Reichtum, nicht um alles in der Welt. Das gilt auch für Gott selber. Er gibt uns alles, versorgt uns mit allem, was wir haben, schenkt uns seinen Segen, macht uns überreich. Gott liebt uns so sehr, dass er uns allen Reichtum seines Hauses gibt. Aber damit ist es längst nicht genug. Es reicht nicht aus, dass wir nur beschenkt werden und etwas haben. Auch nicht, dass wir alles haben. Das bloße Haben ist nicht genug, denn Gott liebt und will zurückgeliebt werden. Und damit wir ihn lieben und ihn lieben können, braucht es mehr als Habe, es braucht das Sein. Und dazu zeugt Gott, der Vater, in uns neues Leben, einen neuen Menschen. Und dieser neue Mensch in uns trägt das Wesen Gottes in sich. Und das Wesen Gottes ist Liebe, damit wir ihn zurücklieben können. Gottes Gaben zu haben, ist nicht genug. Wir sollen ihm im Wesen gleich werden. Und der neue Mensch in uns muss Gestalt gewinnen und wachsen und zunehmen und sich ausbreiten. Ich lebe, aber nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir. Darum geht es. Und das ist auch der Inhalt dieses Gebetes für die Gemeinde, welches wir bei Paulus finden, Christus in uns und wir in ihm. Das Gebet geht ja weiter in Epheser 3. Wir nennen es das zweite Gemeindegebet. Vielleicht ist es aber tatsächlich nur eins mit einer Unterbrechung. Es geht darum, dass der Leib Christi wächst und zubereitet wird und bewahrt bleibt und seiner Bestimmung gerecht wird. Und für dieses Wachsen und Zubereiten braucht es eine gewaltige Kraft. Kraft zum Wachsen, Kraft zum Verändern, Kraft zum Loslassen vom alten Ich, Kraft der Auferstehung vom Tod zum Leben. Der Herr ist mein Licht und mein Heil, so heißt es in dem berühmten Psalm. Vor wem sollte ich mich fürchten? Der Herr ist meines Lebens Kraft. Vor wem sollte mir grauen? Und diese gewaltige Lebenskraft beschreibt der Vers 19 in diesem ersten Kapitel an die Epheser. Die Verse unserer heutigen Betrachtung sind eigentlich 20 bis 23, aber damit wir den Zusammenhang hinkriegen und auch den Einstieg über die Kraft Gottes erkennen, lese ich eben den Vers 19 nochmal mit dazu. Da heißt es, von der alles übersteigenden Größe seiner Kraft für uns, die wir glauben, gemäß der Wirksamkeit, der Gewalt seiner Stärke, die er in Christus gewirkt hat, als er ihn aus den Toten aufweckte und ihn zu seiner Rechten inmitten der überhimmlischen setzte, hoch erhaben über jede Fürstlichkeit und Gewalt und Macht und Herrschaft, auch über jeden Namen, der genannt wird, nicht allein in diesem Äon, sondern auch in dem zukünftigen. Und alles ordnet er ihm unter, ihm zu Füßen. Und ihn gibt er als Haupt über alles der herausgerufenen Gemeinde, welche ist sein Leib, die Vervollständigung des Alles in Allen Erfüllenden. Was für ein Text, was für eine Kraft dieser 19. Vers. Das ist wahrscheinlich der stärkste Vers der Bibel. Hier kommen 4 verschiedene Kraftausdrücke vor, also 4 verschiedene Ausdrücke oder Begriffe oder Formen seiner Kraft. Nämlich, wir haben gelesen von Kraft, von Wirksamkeit, von Gewalt und von Stärke. Und nehmen wir diese 4 Worte im Griechischen, dann heißt das, wir sprechen über die Dynamis, die Energie und Kratos und Ischis. Was das alles heißt, kommen wir gleich zu. Eine Minute Geduld. Alle diese Kräfte sind wirksam. Paulus betet hier ja auch nicht, dass Gott uns diese 4-fache Ausprägung seiner Kraft geben soll, sondern er betet darum, dass wir erkennen, welche gewaltigen Kräfte Gott uns bereits in Christus zur Verfügung gestellt hat. Ist uns das bewusst? Wissen wir von dieser überschwänglichen Kraft? Realisieren wir, dass diese Kraft auch in unserer Gegenwart wirkt? Wir wären doch überhaupt nicht hier, wenn uns diese Kraft nicht aus dem Tod zum Leben erweckt hätte. Wenn diese Kraft uns nicht antreiben und am Leben erhalten würde. Wenn diese Kraft nicht in der Lage wäre, unser altes Ich zu überwinden. Den Philippern wird ebenfalls von dieser Kraft bezeugt. Kapitel 3, 21. Unser Bürgertum ist in den Himmeln, woher wir auch den Retter erwarten, den Herrn Jesus Christus, der den Leib unserer Erniedrigung umwandeln wird, um dem Leib seiner Herrlichkeit gleichgestaltet zu werden, gemäß der wirksamen Kraft, die ihn befähigt, sich das All den Kosmos unterzuordnen. Hier wird auch ganz deutlich, dass diese Kraft wirkt und wirksam ist. Unsere Schwachheit und Niedrigkeit wird aufgeführt, aber die Kraft Gottes ist so kraftvoll und wirksam, dass sie unsere Niedrigkeit umgestalten wird zu seiner Herrlichkeit. Gottes Kraft wirkt so sehr, dass wir ihm gleichgestaltet werden. Gottes Kraft ist so wirksam, dass wir durch ihn mit seiner Kraft gerettet werden. Und Rettung ist nicht genug, sondern die Kraft wirkt weiter und weiter und weiter, so weit, dass sie die ehemals Verlorenen umwandelt und so weit umgestaltet, bis wir seiner Gestalt und seinem Wesen gleich sind. Und nicht nur wir, Gläubigen, Auswahl, nee, die Kraft wirkt noch weiter und nochmals weiter bis hin zum ganzen All, den ganzen Kosmos. Und diese enorme, überschwängliche, alles bewirkende Kraft, die müssen wir uns doch mal ansehen. Ich hatte eben die vier Begriffe genannt. Der erste war Dynamis. Hier einfach übersetzt mit Kraft. Wir kennen den Begriff Dynamis, zum Beispiel von einem Dynamo am Fahrrad. Eine sprudelnde Quelle der Kraft, eine Kraft, die auch nicht auf Vorrat gespeichert wird, sondern die permanent und ständig und immer neu erzeugt wird. Einfach dadurch erzeugt wird, dass Gott wirksam ist. Und so, wie wir uns auf uns verlassen, dann werden wir kraftlos. Dann schalten wir den Dynamo ab. Diese Kraft beschreibt das Vermögen Gottes, nicht unseres Vermögens. Das, was Gott imstande ist zu tun, die Dynamik, die er entwickelt und wie überaus groß, vermögend und wirksam diese Kraft ist, lässt uns allein schon das Wort Dynamit erahnen. Und aus diesem überschwänglichen, großen Vermögen Gottes lebt der Christus, lebt das Haupt und auch die Glieder. 2. Korinther 13, Vers 4, denn wenn er auch aus Schwachheit gekreuzigt wurde, lebt er jedoch aus der Kraft, aus der Dynamis, dem Vermögen Gottes. Denn auch wir sind schwach in ihm. Doch werden wir mit ihm aus Gottes Kraft, aus seiner Dynamis, aus seinem Vermögen leben. Steht hier, dann ist es so. Dieses Vermögen Gottes ist so stark, so mächtig, so gewaltig, so wirkungsvoll, dass er damit in der Lage ist, sich das All unterzuordnen, so wie wir es eben gelesen haben. Und auch das hat für uns ganz praktische Auswirkungen im Hier und Jetzt. Denn Gott lässt diesen Dynamo auch in unserem Leben laufen. Er versorgt uns jetzt und hier mit dieser Dynamis und stattet uns voll aus mit seiner Kraft und macht uns vermögend. Er befähigt uns, er gibt uns seine Dynamik. Mächtig aber ist Gott, schreibt es Paulus den Korinthern. Mächtig aber ist Gott, jede Gnade in euch überfließen zu lassen, damit ihr in allem, alle Zeit Genüge habt, ja Überfluss für jedes gute Werk. Gott ist mächtig. Er hat die Macht, er hat das Vermögen, die Dynamis, jede Gnade in uns überfließen zu lassen, damit wir alle Zeit und in allem volle Genüge haben. Genüge heißt hier autark. Gott gibt uns seinen Dynamo, dass wir aus dieser Energiequelle Strom und Licht genug haben, ohne dass wir andere externe Energiequellen brauchen. Er macht uns autark, indem er sein Vermögen in uns überfließen lässt. Wir sind unabhängig von fremder Kraft, unabhängig von eigener Kraft, dafür abhängig von Gott selbst. Und wie geht das alles zu? Zitiere ich nochmal ein Vers an die Korinther. Wir bezeugen Christus als gekreuzigt. Wir bezeugen Christus als Gottes Kraft und Gottes Weisheit, denn das sichtbar Törichte Gottes ist weiser als die Menschen und das vermeintlich Schwache Gottes ist stärker als die Menschen. Christus ist die Vermögenskraft Gottes und wir sind in Christus. Er befähigt uns, indem er in uns seine Kraft überfließen lässt. Die zweite Kraftwirkung ist die Energie Gottes. Hier übersetzt in diesem Vers 19 mit Wirksamkeit. Dynamis ist das Vermögen und Energie ist die Verwirklichung dieses Vermögens. Energie ist die sich entfaltende Kraft. Paulus sagt den Kolossern, ich mühe mich und ringe seiner Wirksamkeit, seiner Energie entsprechend, die sich in mir als wirksam erweist in Kraft. Und weiter, in ihm, dem Christus, wurdet ihr auch mit auferweckt durch den Glauben an die Wirksamkeit, an die Energie Gottes, der ihn aus den Toten auferweckt hat. Aufpassen, hier ist nicht unser Glaube gemeint, es ist der Glaube Jesu. Jesus glaubte an die Wirksamkeit des Vaters ihn aus den Toten aufzuerwecken. Es ist seine Energie, es ist die Energie Gottes, die Christus aus den Toten auferweckte. Gottes Gnade ist ein Geschenk, welches mir, sagt Paulus im dritten Kapitel an die Epheser, gemäß der Wirksamkeit der Energie seiner Kraft gegeben ist. Die dritte Kraft, Kratos, in unserem Vers übersetzt mit Gewalt oder Macht. Wir kennen das Wort Demokratie, also Demos und Kratos, Macht des Volkes. Kratos ist die Kraft festzuhalten, etwas zu halten, festzuhalten, Haltekraft. Die begegnet uns zum Beispiel in Epheser 6. Im Übrigen, meine Brüder, kräftigt euch in dem Herrn und in der Gewalt Kratos seiner Stärke. Zieht die gesamte Waffenrüstung Gottes an, damit ihr befähigt werdet und so weiter. Die Stelle bezeugt, dass er uns hält, dass er uns festhält, uns nicht loslässt, sondern befähigt. Abhängig von ihm, hängend an ihm, können wir in seiner Gewalt stark sein. Es ist auch nicht so, dass wir ihn festhalten müssen, um an ihm zu bleiben. Er hält uns, lässt uns nicht los. Erinnern wir uns an die Sendschreiben? Da gibt es eins, wo der Herr auch was festhält. Das schreibt er nämlich der herausgerufenen Gemeinde in Ephesus. Das sagt nämlich der, der die sieben Sterne in seiner Rechten hält. Der Herr hat nicht nur die sieben Sterne, er hält sie fest in seiner Rechten. Und das Halten, hier steht Krateo, das Verb also dazu, heißt festhalten, umschlossen halten. Wie eine Münze, die ich in der Hand halte und nicht loslasse, da kommt niemand ran. So hält der Herr die Gemeinde fest umschlossen und niemand wird sie aus seiner Hand reißen. Die Gesamtheit seiner Gemeinde ruht sicher in seiner rechten Hand. Von allen Seiten umgibst du mich, o Herr. Das impliziert seine ständige Gegenwart und Nähe, da er uns ja umschlossen hält. Er hält fest, er ist treu und er lässt doch nicht los. Er lässt doch nicht fahren das Werk seiner Hände. Es ist seine Haltekraft, die uns an ihm hält. Und die letzte Kraft, die heißt Ischis, ist hier übersetzt mit Stärke. Unter anderem wird davon gesprochen an die Thessalonicher, die Herrlichkeit seiner Stärke, wenn er kommt. Ischis bedeutet, umso stärker sein, umso stärker werden, Übergewicht erlangen. Damit ist nicht mein Übergewicht gemeint. Nee, egal wie stark und wie mächtig eine Macht auch sein mag, er ist stärker, er ist mächtiger, er überwältigt auch die größte Kraft. Er obsiegt, er erlangt das Übergewicht, die Waage fällt zu seinen Gunsten. So wie wir in dem Lied singen, Jesus ist immer noch größer. Jesus ist immer noch größer und behält den Sieg. Und in ihm sind wir mit ihm Sieger. Wir erkennen, in ihm, nicht in uns, in ihm sind wir vermögend, in ihm sind wir gekräftigt, hängen wir an ihm, bleiben wir an ihm, so bleiben wir stark. Es gibt einen schönen Psalm, den Psalm 18. Da lese ich ein paar Verse raus. Da wird es so deutlich. Psalm 18, Abvers 29. Denn du, Yahweh, wirst retten das elende Volk. Gehören wir auch dazu? Du machst meine Leuchte scheinen. Yahweh, mein Gott, erhält meine Finsternis. Denn mit dir werde ich gegen eine Schar anrennen und mit meinem Gott werde ich über eine Mauer springen. Gott, sein Weg ist vollkommen, Jahwes Wort ist geläutert, ein Schild ist er allen, die auf ihn trauen. Denn wer ist Gott außer Yahweh? Und wer ein Fels als nur unser Gott? Der Gott, der mich mit Kraft umgürtet und vollkommen macht meinen Weg. Du umgürtest mich mit Kraft, Yahweh lebt. Und gepriesen sei mein Fels. Darum, Yahweh, will ich dich preisen und Psalmen singen deinem Namen. In der Tat, mit meinem Gott kann ich über Mauern springen. Egal wie hoch, egal wie weit. Jedes Hindernis vermag er mir zu überwinden. Des Menschen Herz erdenkt seinen Weg. Und wer lenkt die Schritte? Er hat die Kraft, er hat die Macht, er hat die Gewalt, er hat das Vermögen. Paulus spitzt das sogar noch zusammen. Alles vermag ich in ihm, der mich kräftigt, Christus. Jetzt muss ich aber zwei eigenartige Sachen sagen. Erstens mal, wozu gibt Gott uns diese Kraft? Wozu brauchen wir diese vielfältige Kraft? Es gibt viele Aspekte. Ich will mal nur einen nennen, einen herausgreifen. Und der hört sich ein bisschen komisch an. Wir brauchen diese Kraft, um loszulassen. Wir müssen so stark sein, damit wir loslassen können. Loslassen von unserem alten Menschen. Loslassen von unserem alten Ich. Loslassen von unseren eigenen Vorstellungen. Das ist ja das, was mir auch am schwersten fällt. Loslassen von mir selber. Loslassen von meinen Wünschen. Loslassen von meinen Vorstellungen. Wie wir es schon gesagt haben. Nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir. Das braucht Kraft. Und zweitens, wem gibt Gott diese Kraft? Unserem alten Menschen? Nee, dem neuen. Nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir. Es ist kein Zaubertrank für das Fleisch, wie bei Obelix. Es ist die Kraft des Lebens für das Gottesleben in uns. Diese Kraft lässt uns überwinden. Hast du eine Sorgenlast? Hast du eine Sündenlast? Fehlt es dir an Liebe? Kannst du nicht vergeben? Was auch immer die Not sei, die jeder von uns hat, und ich sage hat, nicht einbildet, die hat jeder von uns, irgendwelche Nöte. Es bleibt nur eins, alles dem Auferstandenen zu bringen und seine Überwinderkraft in Anspruch zu nehmen. Das muss ich auch immer wieder machen und darf ich immer wieder machen. Und das geht über unser Gefühl hinaus. Wenn ich auch gleich nichts fühle von deiner Macht, dann müssen wir und dürfen wir unser Gefühl überwinden. Diese Kraft ist wirksam. Nochmal Zitate aus dem Philipperbrief, Vers 10 und 21, oder fangen wir Vers 7 an. Was mir einst Gewinn war, das habe ich um Christi willen als verwirkt, es wirkt also nicht mehr, als verwirkt erachtet. In der Tat erachte ich sogar alles für verwirkt, weil die Erkenntnis Christi Jesus meines Herrn über allem steht. Um dessen Willen ich das alles als verwirkt und sogar für Abraum erachte, damit ich Christus gewinne und als in ihm befunden werde, indem ich nicht meine eigene Gerechtigkeit habe, die aus dem Gesetz, sondern die durch den Glauben Christi. Die Gerechtigkeit aus Gott, aufgrund des Glaubens, um ihn zu erkennen, aufpassen und die Kraft seiner Auferstehung und die Gemeinschaft seiner Leiden, indem ich seinem Tod gleichgestaltet werde. Die Kraft wirkt sich vermutlich anders aus, als wir uns das wünschen. Unser Bürgertum jedoch ist in den Himmeln, woher wir auch den Retter erwarten, den Herrn Jesus Christus, der den Leib unserer Erniedrigung umwandeln wird, um dem Körper seiner Herrlichkeit gleichgestaltet zu werden, gemäß der Wirkungskraft, die ihn befähigt, sich das All unterzuordnen. Wir dürfen diese Kraft, diese Macht erkennen, denn in dieser Macht hat der Christus bereits alles vollbracht, alles für uns vollbracht. Sein Verdienst ist uns angerechnet, so als hätten wir es vollbracht. Vollkommene Gerechtigkeit haben wir erlangt, ganz ohne unser eigenes Zutun. So mächtig ist seine Macht, so stark ist seine Kraft, dass sein Werk nicht nur für ihn gereicht hat, sondern so überfließend und übermächtig ist, dass sein Werk auch uns gereicht und dass sein Werk dem ganzen Kosmos gereicht. Und ausgehend von dieser überschwänglichen, alles übersteigenden Auferstehungskraft, die nicht nur damals zur Auferstehung wirksam war, sondern die ständig und permanent und ohne Ende in und durch Gott wirksam ist, zur Zeit der Schöpfung, zur Zeit der Auferstehung, jetzt in der Herausrufung jedes Gliedes seines Leibes und zur Gerechtigkeit und Rechtsprechung durch seinen Glauben für den Glaubenden, in der Überwindung des Alltags und dieses Kosmos, auch einst zur Entrückung der Gemeinde, zur Umgestaltung des Niedrigkeitsleibs in ein Herrlichkeitsleib und wenn er sich das All unterordnet, in dieser übergroßen, überaus wirksamen Kraft dürfen wir die weiteren Verse betrachten. Vers 20. Diese Kraft, die er in Christus gewirkt hat, als er ihn aus den Toten auferweckte und ihn zu seiner Rechten inmitten der Überhimmlischen setzte. Diese Kraft ist also keine Theorie, sondern erwiesene Tatsache in der Auferstehung unseres Herrn. Christus ist gestorben. Er war tot. Aus diesem echten Tod hat Gott ihn aufgeweckt. In seiner Liebe, durch seinen Glauben und vermittels dieser Kraft. So auch wir, die wir in ihm Gemeinschaft seiner Leiden haben und in ihm, mit ihm gestorben sind und in ihm, mit ihm begraben sind in seinen Tod, so sind auch wir in ihm, mit ihm auferweckt zu einem neuen, andersartigen Leben. Auch wir sind in seiner Liebe durch seinen Glauben und vermittels seiner Kraft auferweckt zum Leben. Es ist dieselbe Kraft, die in Christi Auferstehung wirksam war und somit erwiesen ist. Dieselbe Kraft wirkt auch heute in uns und an uns. Wer will dieser Kraft wehren? Wer kann uns scheiden von dieser Kraft und der Liebe Gottes? Doch nichts und niemand. In Epheser 2, Vers 5 wird das nochmal ganz deutlich. Gott aber, der so reich an Erbarmen ist, um seiner vielen Liebe willen, mit der er uns liebt, die wir den Sünden und Begierden gegenüber tot sind, er machte uns zusammen lebendig in Christus. In der Gnade seid ihr Gerettete. Er erweckte uns zusammen und setzte uns zusammen nieder inmitten der Überhimmlischen in Christus, um in den kommenden Äonen den alles übersteigenden Reichtum seiner Gnade in Güte gegen uns in Christus Jesus zur Schau zu stellen. Aus Tod zum Leben, von Niedrigkeit und Vergänglichkeit zu einem heiligen und bleibenden Tempel, von der Knechtschaft des Beherrschers dieser Welt zur Freiheit der Söhne Gottes. Das ist unser Werdegang vermittels seiner Kraft. Frei dürfen wir sein, denn alle Schuld ist durch ihn bezahlt. Es bleibt keine Rechtsforderung offen. Die Schuld ist bezahlt und die Gerechtigkeit ist erfüllt. Deshalb kann der Hebräerbrief bezeugen, dass es der Gott des Friedens war, der unseren Herrn Jesus von den Toten herausgeführt hat. Gott hat damit seinen Frieden. Frieden heißt völlige Übereinstimmung, völlige Harmonie. Dieses Geschehen findet die volle Zustimmung Gottes, dass alle Schuld für alle bezahlt ist, ein für alle Mal. Uns gegenüber hat Gott alle Schuld vergeben. Dem Verkläger und der Rechtsforderung gegenüber hat Gott alle Schuld bezahlt. Das ist ja das Einmalige. Recht und Gesetz sind erfüllt und gleichzeitig wird Gnade, Vergebung und Barmherzigkeit dem Schuldner zuteil. Und das alles nicht aus uns heraus, auch nicht gemäß unserer eigenen Kraft oder entsprechend unserer Frömmigkeit, auch nicht nach dem Maß unserer Erkenntnis, sondern einzig und allein alles nach dem Reichtum seiner Gnade. Mögen wir das erkennen und beachten, dass wir in Christus Jesus nicht nur unseren Retter haben, sondern auch unseren Fürsprecher, der sich um alle unsere Angelegenheiten kümmern will. Und zwar mit der ihm eigenen überschwänglichen Kraft der Auferstehung. Wir lesen in dem Vers 20 nicht nur von der Auferstehung, sondern auch, dass Gott den Auferstandenen wohin setzte? Zu seiner Rechten. Das können wir uns sicherlich bildlich vorstellen, dass der erhöhte Herr jetzt auf der Seite rechts neben dem Vater sitzt. Bedeutet aber auch, dass er zu Recht dort sitzt, dass es rechtens ist, dass der Herr erhöht ist, dass es dem Recht und der Gerechtigkeit entspricht. An anderen Stellen, zum Beispiel aus Stephanus, Jesus stehend sah zu Rechten Gottes, da wird die juristische Betonung des zu Rechten Gottes deutlich. Denn dort steht wörtlich nicht zu Rechten, sondern aus Rechten Gottes. Dass es sich bei der Auferstehung und Erhöhung Jesu auch um juristische Rechtfertigung handelt, erkennen wir darin, dass er uns geschenkweise juristisch rechtfertigt. Paulus schreibt in Römern, ist kein Unterschied, alle sündigten und ermangeln der Herrlichkeit Gottes. Und dann kommt es, umsonst gerechtfertigt, in seiner Gnade, durch die Freilösung, die in Christus Jesus ist, den Gott sich als Sühnedeckel vorsetzte, durch den Glauben an sein Blut, wozu? Zum Erweis seiner Gerechtigkeit. Damit beweist er, dass er gerecht ist, wegen des Hinweggehens über die vormals geschehenen Versündigung in der Tragkraft Gottes. Nochmal, zum Erweis seiner Gerechtigkeit zur jetzigen Frist, damit er gerecht sei und rechtfertige, der aus dem Glauben Jesu ist. Wo bleibt das Rühmen? Ausgeschlossen. Durch was für ein Gesetz? Das der Werke? Nee. Sondern durch das Gesetz des Glaubens. Wir rechnen damit, dass der Mensch durch Glauben gerechtfertigt wird ohne Gesetzeswerke. Gäbe es nur die Vergebung, wie bei einer Amnestie, käme die Gerechtigkeit zu kurz. Handelte Gott nur der Gerechtigkeit entsprechend, würde von uns keiner überleben, denn der Lohn der Sünde ist der Tod. In Christus aber wirkt Gott beides, Vergebung und Gerechtigkeit, ein für allemal. Die Erlösung, welche wir in Christus haben, ist vollständig und vollkommen. Die Erlösung beinhaltet Vergebung und Bezahlung von Sünd und Schuld. Und wie? Nach welchem Maß wird uns vergeben? Nach dem Maß unserer Erkenntnis? Nach dem Maß unseres Glaubens? Nach dem Maß unseres Wollens? Nach dem Maß unserer Buße? Nein, nach dem Reichtum seiner Gnade. Glauben wir ihm oder glauben wir unserem Gefühl, das uns so gerne trügt, das uns gerne Vorwürfe macht, das uns gar nicht merken lässt, wie wirksam seine Kraft ist, das uns hin und her treibt, dass wir das nicht spüren, was tatsächlich geschehen ist? Lassen wir das Gefühl beiseite und lesen wir, was tatsächlich geschehen ist und an uns geschieht. Wann hat er uns vergeben? Erst nachdem wir Buße getan haben, nachdem wir bereut haben, nachdem unser Gewissen angeklagt hat? Selbstverständlich zwängt uns Gott seine Vergebung nicht auf. Er will unsere Buße und will unsere Umkehr, will unsere Hinkehr zu ihm. Das reden wir nicht klein. Aber er beginnt nicht erst mit dem Vergeben, wenn wir Buße getan haben, sondern seine Vergebung ist schon geschehen. Gott rechnet das Böse nicht an. Gott vergisst die Sünde. Und weil er immer dasselbe ist, vergisst er nicht erst irgendwann, sondern hat niemals sie je gekannt und zugerechnet. Wenn Gott vergibt, vergibt er nicht irgendwann, sondern hat schon vorab vergeben. Er ist doch immer derselbe, zu jeder Zeit. Gott kennt uns von Anbeginn der Schöpfung. Herr, du erforschst mich und kennst mich von Ferne, heißt es im Psalm. Er kennt unsere Sünde, kennt unsere Schuld von längst von Ferne. Und weil Jesus schon alles getragen hat, als Lamm auserwählt, wann? Vor Grundlegung der Welt. Da war Sünde und Schuld schon gesühnt, bevor sie entstand. Was haben wir dazu beigetragen? Alles ohne unser Zutun geschah es doch vor Grundlegung der Welt. Die Sünden des Kosmos sind weggetragen, bevor sie entstanden. So ist Gott. Das ist seine Macht. Und wirksam ist das, was Gott sich vorgesetzte. Wirksam ist es geworden, als der Herr am Kreuz starb und vermittels der Liebeskraft der Auferstehung auferstand und zu Recht über die Maßen erhöht wurde. Diese Kraft haben wir betrachtet. Und nun ist Christus inmitten der Überhimmlischen. Was ist das für ein Bereich? Das heißt nicht, dass er über oder außerhalb himmlischer Örter erhöht ist, sondern dass er inmitten eines bestimmten Bereichs hinein erhöht ist. Und zwar inmitten der Örter, die über den himmlischen Örtern liegen. Was sind das für Örter? Was ist da los? Wer hält sich da auf? Erstmal ist grundsätzlich festzuhalten, wo Christus ist, da ist der Christus. Und der Christus besteht aus Haupt und Gliedern. Das haben wir bereits gelesen. Er erweckt uns zusammen, setzt uns zusammen nieder inmitten der Überhimmlischen in Christus Jesus. Haupt und Glieder befinden sich also inmitten der überhimmlischen Bereiche. Und wen oder was finden wir dort? Gehen wir über zu dem Vers 21. Da heißt es: Hoch erhaben über jede Fürstlichkeit und Gewalt und Macht und Herrschaft, auch über jeden Namen, der genannt wird, nicht allein in diesem Äon, sondern auch in dem zukünftigen. In diesem überhimmlischen Bereich befinden sich also Fürstlichkeiten, Gewalten, Mächte und Herrschaften. Wer sind die? Mit Fürstlichkeiten, das griechische Wort heißt Archeos, Arche, anfänglich, sind die anfänglichen Mächte und Herrschaften und Fürstentümer gemeint. Die von Anfang waren, die, denen von Gott die Herrschaft und Gewalt übertragen ist. Denken wir doch nur mal an den Widerwirker, der von Anfang war, von Gott eingesetzt und bevollmächtigt, letztendlich ihm, Gott, zu dienen. Mit dem Wort Gewalten kommt uns bekannt vor, hier steht wieder Dynamis. Es gibt also auch andere wirksame Kräfte. Hier sind Souveräne gemeint, die eine persönliche, innewohnende Kraft haben, Macht auszuüben, auch Wunder zu tun. Diese Gewalten haben das Vermögen, haben das Talent und die Fähigkeit, große Dinge zu tun. Mit Mächten, Exousia, sind Autoritäten gemeint, die ungehinderte Möglichkeiten und Handlungsfreiheiten haben. Sie haben die Freiheit und das Recht und die Macht und die Fähigkeit, Dinge zu tun und zu handeln. Sie haben Vollmacht und Amtsgewalt. Und mit Herrschaften, das griechische Wort ist Kyrios, sind Herrscher und Herrschaften gemeint, die eben diese Macht und Gewalt besitzen. Zum Beispiel auch Engel. Und zwischen diesen vier Machtbegriffen ist immer ein Bindewort, immer eine Konjunktion, nämlich das Wörtchen und oder sowohl. Also hier nicht entweder oder eine dieser Kräfte, nein, sowohl als auch. In diesem überhimmlischen Bereich sind sowohl Fürstlichkeiten als auch Gewalten, sowie Mächte und Herrschaften, alle vier sind gleichzeitig und parallel vertreten. Wir erkennen, dass wir es hier mit denen zu tun haben, die die Welt regieren, die Kosmokratoren. Aus der Ferne und dem Verborgenen regieren, Einfluss nehmen, Macht ausüben, Geschicke lenken, so wie bei Hiob, wo sich Satan von Gott die Vollmacht abholt, gegenüber Hiob aktiv zu werden. Wir werden erinnert an die Waffenrüstung. Heißt es da nicht, unser Kampf ist nicht hier wieder Fleisch und Blut, sondern gegen die Fürstlichkeiten und Obrigkeiten, gegen die Weltbeherrscher dieser Finsternis, gegen die geistlichen Mächte der Bosheit. Wo sind sie? Inmitten der Überhimmlischen. Es sind die Weltbeherrscher der Finsternis, die wir dort vorfinden, und deren obersten Fürsten. Aber nicht nur Finsternismächte, auch Engelheere Gottes befinden sich dort. Ist nicht die Rede vom Berg Zion, vom überhimmlischen Jerusalem, von Zehntausenden von Engeln und Boten? Dass der Christus, bestehend aus Haupt und Gliedern, nun dorthin erhöht ist, kommt nicht von ungefähr. Wir lesen es ja in Epheser 3, Vers 10, damit durch die herausgerufene Gemeinde, was passiert? Damit durch die herausgerufene Gemeinde den Fürstlichkeiten und Obrigkeiten, wo? Inmitten der Überhimmlischen, was? Die mannigfaltige Weisheit Gottes bekannt gemacht werde. allen Fürstlichkeiten, allen Obrigkeiten, allen Mächten und Gewalten soll die mannigfaltige Weisheit Gottes bekannt gemacht werden. Und zwar, aufpassen, durch uns. Die herausgerufene Gemeinde. Wie geht das zu? Wie kann die Weisheit Gottes bekannt gemacht werden? Eigentlich ganz einfach. Wer ist denn die personifizierte Weisheit Gottes? Ist doch der Christus. Wo wird denn der Christus bezeugt und erklärt und dargestellt? Ist doch in Gottes Wort, denn alle Schriften zeugen doch von ihm. Somit muss auch in den überhimmlischen Evangelium verkündet werden. Und wenn das Evangelium verkündet wird, erklärt wird, ausgelegt wird, denken wir an den Kämmerer aus Äthiopien, der brauchte Erklärungen, so wird sein Wort nicht leer zurückkehren, sondern ausführen und ausrichten, wie, wozu er es gesandt hat. Das ist keine Frage oder ein Konjunktiv, der hier steht. Sein Wort wird nicht leer zurückkommen. Es wird ausführen und ausrichten, wozu er es gesandt hat, damit ihm alle dienen. Jahweh, der heilig Seiende, der sich niemals verändernde Gott, hat alles, was existiert, ins Dasein gerufen. Ohne ihn ist nichts geworden. Und alles dient dazu, dass er seine Absicht und sein Ziel erreicht. Steht so in den Sprüchen. Sprüche 16, Vers 4. Jahweh hat alles zu seiner Absicht ins Dasein gerufen. Und exakt zu dieser Aussage aus den Sprüchen gibt es die Bestätigung in dem Psalm 119, Vers 91. Ein Satz, das All dient dir. Gott hat alles zu einem bestimmten Zweck ins Dasein gerufen. Und tatsächlich, das ganze All, alle Dinge, alle dienen ihm. Auch wenn es in der Welt so aussieht, als ob sich die wenigsten um ihn kümmern, so dienen doch alle ihm. Auch wenn es in unserem Leben so aussieht, als würde sich nichts tun und nichts ändern, es dient doch ihm. Beispielgefällig, wie war das mit Josefs Brüdern? Haben sie mit ihrer Schandtat letztendlich nicht auch Gott gedient? Wie war das mit Josef im Gefängnis? Dauerte ihm das nicht zu lange? Was gilt uns direkt? Wir aber wissen, dass Gott denen, die Gott lieben, alles zum Besten zusammenwirkt. Nicht, dass uns alles Spaß macht und alles gefällt. Ich rede unsere Probleme nicht klein, die sind da. Aber es wirkt alles zusammen zum Besten. Und damit das möglich ist, muss das ganze All ihm dienen. Wie viele Dinge dienen uns zum Guten? Welche Dinge wirken zu unserem Besten zusammen? Alle. Das ganze All, welches Gott dient, lässt er auch uns zu unserem Besten dienen. Erkennen wir nochmal, welche Allmacht und Kraft dahinter steckt, welche Kraft da wirkt? Sehen wir, welche Absicht dahinter liegt? Denn ich weiß ja die Gedanken, die ich über euch denke, spricht Jahweh. Gedanken des Friedens und nicht zum Unglück, um euch Ausgang und Hoffnung zu gewähren. Ihr werdet mich anrufen und hingehen und zu mir beten und ich werde auf euch hören. Ihr werdet mich suchen und finden, denn ihr werdet nach mir fragen mit eurem ganzen Herzen. Ich werde mich von euch finden lassen, spricht Jahweh. Klammer auf, das muss nicht immer sofort geschehen. Aber er wird sich finden lassen. Weiter betet Nehemia. Im 9. Kapitel, steht auf, preist Jahweh euren Gott von Ewigkeit zu Ewigkeit und man preise deinen herrlichen Namen, der erhaben ist, über allen Preis und Ruhm. Du bist der da ist, Jahweh. Du allein, du hast die Himmel gemacht, der Himmel und all ihr Heer, die Erde und alles, was darauf ist, die Meere, alles, was darinnen ist. Aufpassen, du machst dies alles lebendig und das Heer des Himmels betet dich an. Wahrhaftig, er macht lebendig. Er zeugt hinein ins Gottesleben. Er wirkt Leben, Liebe, Frieden und Freude. Alle und alles dient ihm. Paulus fasst das in Epheser 4, Vers 10 zusammen. Er, der Hinabgestiegene, hinab auf diese Welt, noch weiter runter ins Reich des Todes. Der Hinabgestiegene ist derselbe, der auch aufgestiegen ist, hoch über alle, aufpassen, um das All zu vervollständigen. Alle Mächte und Autoritäten dienen ihm und haben Aufgaben, die sie erfüllen müssen. Denn das Erfüllen dieser Aufgaben dient Gottes Zweck und Gottes Absichten. Das ist das erste Ziel, dass Gottes Zweck, Gottes Absichten verwirklicht werden. Und das zweite Ziel ist, dass die, die ihm somit und dadurch dienen, zum Teil ja auch ungewollt und unbewusst, denn eigentlich will der Widerwirker mit seinen Mächten doch nicht Gott dienen, der will auch genau das Gegenteil, dass also auch die, die ihm ungewollt gedient haben, überwältigt werden von der Liebe und Weisheit Gottes, damit sie ihm nicht nur dienen, sondern auch dienen wollen. Wir lesen doch davon, dass sich ihm alle Knie beugen werden und bezeugen, Herr ist Jesus Christus. Ihr wisst es, was bezeugen bedeutet. Das griechische Wort ex homologeo. Der Logos ist doch Jesus Christus selber. Und homo ist die Gleichheit. Ihn bezeugen bedeutet, in Wesenseinheit und Gleichheit und innerlicher Verbundenheit mit ihm sein. Und ex bedeutet, denken wir nur an Explosion, diese Harmonie, diese Übereinstimmung, diese Wesensgleichheit, die muss raus, muss öffentlich gemacht werden, muss bekannt und bezeugt werden. Das ist Gottes Ziel und Absicht. Er möchte was sein? Alles möchte er sein. Bei wem? In allen. In allen bedeutet in allen. Wer fehlt denn da? Auch keine Mächte und Kosmokratoren fehlen da. Und nicht nur, dass die irgendwie dazugehören, sondern voll und ganz von ihm gefüllt und ihm wesensgleich sind, dass Gott in ihnen alles ist, dass der vervollständigte Kosmos völlig von ihm vervollständigt ist. Das ist sein Ziel, seine Absicht, sein Wille. Und was er vorhat, was er geplant hat, das kündigt er vorher an und er erfüllt es und er vollbringt es. Er kennzeichnet sich damit als Gott, dass er heute ankündigt, was sich morgen erfüllt. Wieso können wir sicher sein, dass es also kommt? Weil der Christus über alle diese Machthaber und Gewalten Autorität hat. Haben wir doch gelesen, dass er hoch erhaben über die ist. Denken wir an diese eine Kraft, die immer das Übergewicht erlangt. Egal wie hoch diese Herrschaften sind, Jesus Christus ist höher. Egal wie stark diese Kräfte sind, Jesus Christus ist stärker. Egal wie mächtig diese Mächte sind, Jesus Christus ist mächtiger. Kolosser 1, Vers 16 geht noch weiter. Da heißt es, denn in ihm ist das All erschaffen, das in den Himmeln und auf der Erde, das Sichtbare und das Unsichtbare. Fürstlichkeiten oder Obrigkeiten. Das All ist durch ihn und zu ihm hin erschaffen. Und er ist vor allem und das All besteht zusammen in ihm. Er ist der Allherr, der Pantokrator. Und weil er Autorität über alle Autoritäten hat, können wir uns dort überhaupt aufhalten. Eigentlich müssten und würden wir doch vergehen, wenn wir uns in diesen Regionen aufhalten, zwischen all den Fürsten und Mächtigen und Gewalten. Aber er, der Christus, hat die Oberherrschaft und spricht uns zu. Römer 8, Vers 37. Jedoch in all diesem sind wir, schwachen Menschlein, überlegene Sieger durch den, der uns liebt. Denn ich bin überzeugt, dass weder Tod noch Leben, weder Boten noch Fürstlichkeiten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, noch Mächte, weder Höhe noch Tiefe, noch irgendeine andere Schöpfung uns werden scheiden können von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Und die Kraft, die uns auch innerhalb dieser Mächte bestehen lässt, ja nicht nur bestehen, sondern überwinden lässt, das ist die vierfache Kraft der Auferstehung, die wir eingangs so lange betrachtet haben. Wir lesen in dem nächsten Vers 22, und alles ordnet er ihm unter, ihm zu Füßen. Und ihn gibt er als Haupt über alles der herausgerufenen Gemeinde, welche ist sein Leib. Im Hier und Jetzt, sowie im Dort und Einst, er ist unser Haupt. Was wir sind, sind wir in ihm. Wozu wir fähig sind, befähigt er uns. Und all diese genannten und dort befindlichen Mächte und Hoheiten sind ihm untergeordnet. Er hat die rechtliche und juristische Position erlangt, alles und allen vorzustehen. Erinnern wir uns, er ist zur Rechten Gottes. Er ist also mit Recht dort oben. Seine übergeordnete Stellung hat er rechtmäßig erworben. Es ist sein Recht und seine Pflicht, seine Absicht und sein Wille, sein Vermögen und sein Ziel, höher autorisiert zu sein als alle anderen. Das muss sein. Warum? Damit er das All dorthin führe, wo es hin soll. Wo soll es hin? Hinein ins Gottesleben. Das lesen wir schon im ersten Satz der Bibel. Im Anfang schuf Gott die Himmel und die Erde. Schaffen heißt auf Hebräisch bara, sind drei Buchstaben B, R und A. Mit den Zahlenwerten 2, 200 und 1. In der 2 erkennen wir, dass Gott die Zweiheit schafft. Was Neues erzeugt. In der 200 erkennen wir, dass diese Zweiheit sich vervielfältigt, auf eine andere Stufe gehoben wird. Und was ist der letzte Buchstabe? Die Zahl 1. Er führt alles in die Einheit wieder zurück. Paulus sagt dazu in Römer 11, Vers 36, denn aus ihm und durch ihn und zu ihm hin ist das All. Dieser Werdegang des Alls ist kein Selbstläufer, ist kein Automat, sondern bedeutet Arbeit und Mühe der Liebe. Und er, der Christus, und wir als seine Glieder dürfen in unendlicher Mühe der Liebe das All in dieses Ziel hineinführen. Dazu ist Christus autorisiert. Dazu hat er sich bis in die tiefsten Tiefen erniedrigt, dass ihm auch dort unten in den untersten Örtern bloß keiner abhanden kommt und verloren geht. Dazu ist er überaus hoch erhöht, über alles, wie wir gelesen haben, damit er auf dem Weg von oben nach unten und von unten nach oben das All zum Vater zurückführt. O Tiefe des Reichtums, der Weisheit und der Erkenntnis Gottes, wie unausforschlich sind seine Urteile und wie unausspürbar seine Wege. Wie kommt man zum Vater? Es gibt ja nur einen Weg. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich, sagt Jesus. Und wie wird der Vater zum Vater? Doch nur durch Zeugung. Wen er ins Leben hinein zeugt, dem ist er der Vater. Und der einzige Weg zum Vater ist Jesus Christus, der Gekreuzigte. Gott ist nicht nur der Schöpfer des Alls, er ist auch der Vater. Im vorherigen Vers 22 haben wir überlesen, dass er über jeden Namen, der genannt wird, erhöht ist. Ich komme auf das zweite Gemeindegebet. Da wird bezeugt, dass Gott jede Familie, eigentlich steht hier Vaterschaft, jede Vaterschaft in den Himmeln und auf der Erde benennt. Er ist also der Vater von allem Leben. Überall und immer, wenn es Leben gibt, ist er der Vater. Er ist der Vater aller Vaterschaften. Und wenn er Vater ist, dann hat er gezeugt. Dann ist das nicht mehr ein Werk seiner Hände, eine Schöpfung, sondern dann ist das ein ins Gottes Leben hineingezeugt sein. Genau das lesen wir, weil Paulus es dem Timotheus schreibt. 1. Timotheus 6, Vers 13. Gott, heißt es da, der alles lebendig macht. Lesen wir das im Urtext, steht da, ins Leben zeugend das All. Ja, nur durch Zeugung wird man zum Vater. Ohne das ins Leben zeugend des Alls bliebe Gott nur Schöpfer. Und wir haben aber gelesen, dass er der Vater aller Vaterschaften ist. Ist diese eine Aussage, dieser eine Satz, dass er der Vater ist, nicht schon Garantie dafür, dass Gott sein Ziel, alles in allen zu sein, erreichen wird? Wenn er doch Vater ist, so hat er ins Leben hineingezeugt. Und eine ins Leben gezeugte Existenz trägt dann das Gottesleben, Gottes Wesen in sich. Kann das verloren gehen? Das kann mal verloren gehen. Verloren heißt nicht, es ist weg. Verloren heißt, es ist an einem Ort, wo es nicht hingehört. Kann es also auf ewig verloren bleiben? Ist unmöglich. Es ist Gottes Liebe, die in uns gezeugt ist und die wird von Gott, der Liebe selber, so angezogen, dass sie nicht verloren bleiben kann. Wie wird das all ins Gottesleben hineingezeugt? Der Vater ist der, der ins Leben hineinzeugt. Und das Gezeugte muss zum Wachstum gebracht werden. Und hier ist wieder unsere Aufgabe zu sehen. Eine Aufgabe, sowohl im Jetzt und Hier, in den Anfänglichen, als auch im Einst und dort in der Erfüllung. Epheser 4, Vers 15, wenn wir aber wahr sind, sollten wir in Liebe alles zum Wachsen bringen, hinein in ihn, der das Haupt ist, Christus. Dürfen wir auch lesen, wenn wir aber wahr sind, sollten wir in Liebe alle zum Wachsen bringen, hinein in ihn, der das Haupt ist. Die herausgerufene Gemeinde ist an diesem Wachstumsprozess beteiligt und wirkt auf diese Weise mit an der Vervollständigung des Alls. Wir lesen davon in 1. Korinther, den berühmten Versen. Denn ebenso wie in Adam alle sterben, so werden auch in Christus alle lebendig gemacht werden. Hier haben wir es wieder mit Leben zu tun. Jeder in einer besonderen Abteilung, der Erstling Christus, darauf die Christusangehörigen bei seiner Anwesenheit, danach die übrigen, nicht beim Ende, bei der Vollendung, wenn er die Königsherrschaft seinem Gott und Vater übergeben wird, wenn er jede Oberherrschaft, jede Obrigkeit und Macht aufheben wird. Denn er muss als König herrschen, bis er alle seine Feinde unter seine Füße legen wird. Der letzte Feind, der abgetan wird, das ist der Tod. Denn alles ordnet er ihm unter seine Füße. Und wenn er sagt, alles hat sich untergeordnet, ist es klar, dass Gott ausgenommen ist, der ihm das All unterordnet. Wenn ihm aber das All untergeordnet ist, dann wird auch der Sohn selbst dem untergeordnet sein, der ihm das All unterordnet. Wozu? Damit Gott alles in allen sei. Und das Ganze wird bestätigt und zusammengefasst in unserem letzten Vers, und damit komme ich auch zum Schluss. Da heißt es in Vers 23, die Vervollständigung des Alles in allen Erfüllenden. Wir, du und ich, die wir zum Leib des Christus gehören, wir sind seine Vervollständigung. Der Christus ist nur vollständig mit Haupt und allen seinen Gliedern. Und was macht der Christus, also der vervollständigte Christus? Er ist der alles in allen Erfüllende. Er, das Haupt, und wir, die Glieder, bringen das All zur Fülle. Das Wort, das hier ausgesprochen wird, der alles in allen Erfüllende, ist dasselbe, wie wir eben gelesen haben, dass Gott sei alles in allen. Er, der Christus, ist nicht nur der Anfänger, der Urheber, das Alpha, sondern so wie er was beginnt, so bringt er es auch zu Ende. Und sein Zuendebringen ist kein Abbrechen auf halber Straße, kein Aufhören, wenn es zu schwer ist. Nein, sein Zuendebringen ist ein Vollenden, in die Vollendung hineinbringen. Er ist Anfang und Ende, lesen wir. Er ist Urheber und Vollender des Glaubens. Er ist das Alpha und das Omega. Und möglich wurde das, weil Gott in Christus auf Golgatha das ganze All herab verändert hat, versöhnt hat. Wir lesen in Kolosser 1, Vers 20, indem er durch das Blut seines Kreuzes Frieden macht, durch ihn, sei es auf der Erde oder in den Himmeln. Er kommt zum Ziel mit all seiner Schöpfung, mit dem ganzen Kosmos Und wir dürfen daran mitarbeiten, mitwirken, miterfüllen. Und damit wir dazu in der Lage sind, lässt Gott uns hier in dieser Zubereitungszeit fast unmögliche Wege gehen, wo wir denken, wozu muss das sein in meinem Leben? Wer weiß, welche Aufgabe auf uns wartet, und genauso wie es mir geht, geht es später jemandem anderen auch noch, und dann kann ich ihm zusprechen. Im Vers vorher, Kolosser 1, Vers 19 steht, da die gesamte Vervollständigung ihr Wohlgefallen daran hat, in ihm zu wohnen. Die Vervollständigung, wer war das nochmal? Das waren wir. In ihm zu wohnen und was? Und durch ihn das All mit sich auszusöhnen. Das ist unsere hohe Aufgabe und unser hohes Ziel. Daher sind wir Gesandte für Christus, als ob Gott durch uns zuspräche, wir flehen für Christus, lasst euch versöhnen mit Gott. Das können wir wahrhaft nur dadurch erreichen, dass wir sein Fleisch und Blut sind, dass wir eins mit ihm und seinem Gotteswesen werden und aus seiner Kraft heraus leben und agieren. Das fängt im Jetzt an und wird in Zukunft weitergeführt. Dieses Geheimnis ist nun offenbar, er das Haupt und wir die Glieder, und wir dürfen Kinder und Söhne Gottes sein, und er kommt mit uns und aller Schöpfung zum Ziel. Denn er ist der alles in allen Erfüllende. Halleluja, Amen. Amen. Ja, dann wollen wir noch beten. Geliebter Vater, wir danken dir, dass du tatsächlich unser Vater bist, weil du uns in dein Gottesleben hineingezeugt hast. Wir danken dir, dass wir dir gehören dürfen, denn du hast uns erkauft mit dem teuren Blut deines Sohnes, der richtig und tatsächlich für uns gestorben ist und tatsächlich auferstanden ist und lebt. Wir danken dir, dass du uns aus dem Tod errettet hast, und dass du uns nicht nur gerettet hast, nicht nur, dass wir eine Zukunft bei dir haben dürfen, nicht nur, dass wir auch in der Gegenwart dir nahe sein dürfen, sondern dass du uns in dein Gottesleben hineingezeugt hast und uns verändern willst, umgestalten willst, im ausdauernden Anschauen deiner selbst, dass wir hinein verwandelt werden in dein Bild und dir immer gleicher und ähnlicher werden, bis dass wir dir gleich sind. Das ist unfassbar, aber im Glauben dürfen wir es mittragen. Dein Gottesleben prägt sich aus in uns. Das gilt schon im Jetzt und hier, wo wir in einem ganz, ganz schwachen Leib sind, wo unser Gefühl, wo unser Körper, wo unsere Gedanken eine ganz andere Sprache sprechen, als du sie sprichst. Deswegen gibst du ja über alles Bitten und Verstehen, dass wir wegsehen von uns und hinsehen zu dem Urheber und Vollender. Und dafür danken wir dir, dass du ganz sicher mit uns zum Ziel kommen wirst, egal wie schwach wir sind. Du kommst zum Ziel, denn du bist der Vollender. Das gilt für uns, das gilt für die ganze Schöpfung, für den ganzen Kosmos. Darüber loben und preisen wir dich. Wir befehlen uns dir aber an, wir, die wir hier sind, und von denen wir wissen und die wir kennen, dass sie in Not oder in Schwachheit oder in Krankheit sind oder dass sie alleine sind oder was auch immer ihre Not ist, wir befehlen sie dir an und bitten dich, gedenke du deine Erbarmungen. Wir denken auch an dein geliebtes Volk Israel, welchen schweren Weg es vor sich hat, aber auch sie sind Diener an deiner Verheißung und du kommst auch da zum Ziel, sodass du, der Allherr über alles bist und bleibst und es jeder bekennen wird. Wir können nicht anders, als dich zu loben und dir zu danken und uns dir anzubefehlen. Amen. Amen.
Ja, lieber Ruben, hab von Herzen Dank für diesen Zuspruch, den du uns aus deinem Wort mitgebracht hast. Und ich habe mir das auch gedacht, es ist so wichtig, dass wir nicht müde werden darin, uns das gegenseitig zuzusprechen. Dass wir es nicht vergessen, mit welcher Kraft er in uns wirkt. Diese Kraft, mit der er seinen Sohn aus den Toten auferweckt hat und diese Kraft, mit der er seinem Sohn einmal das ganze All unterordnen wird. Und jeder von uns hat diese Tage und Stunden und Wochen und Monate, wo unsere äußere Hülle und unser Denksinn das alles vernebeln will. Und umso nötiger haben wir diese Gemeinschaft, dass wir, wenn jemand da ist, der das braucht, dass es uns immer wieder zusprechen. Vergiss es nicht, lieber Bruder, liebe Schwester, wer in dir wirkt und welche Kraft in dir wirkt. Lasst uns zusammen singen mit großer Dankbarkeit für das, was wir gehört haben. Und zwar das Lied Nummer 30, dieses Mal stimmt's. Amen, Amen, lauter Amen. Nummer 30 habe ich eigentlich für die Betty rausgesucht, die ist heute leider gar nicht da.
Thank you.
Lieber Ruben, lieber Max, wir danken euch von Herzen für euer Kommen, für die Mühen, die ihr auf euch genommen habt. Ich darf euch auch bitten, von uns allen, dem Rest der Familie, einen herzlichen Gruß auszurichten. Und wir wünschen euch auch eine bewahrte Heimfahrt nachher, auch dass vielleicht trotzdem halbwegs geht und die Schneepflüge schneller sind als ihr. Und ich darf uns noch ein Wort mit in die Woche geben. Und zwar ist das noch ein Vers nach denen, die ich vorhin schon gelesen habe, aus dem Römer 15, der 7. Vers. Deshalb nehmt einander auf, wie auch der Christus euch aufgenommen hat, zu Gottes Herrlichkeit. Das wollen wir tun, ihm zur Ehre. Eine gesegnete Woche wünsche ich euch und, so der Herr will, bis zum nächsten Sonntag.
Noch einen kleinen Hinweis von mir. Wir haben mal wieder Kürbisstückchen da.